So, noch einmal hallo alle zusammen und natürlich auch hallo alle, die bei Skype zugeschaltet haben. Euch habe ich bei der Moderation noch glatt vergessen, aber das kann auch mal passieren. Machen wir ja nicht alle Tage mit Skype, oder? Ich fange gleich mal an mit einem ganz interessanten Satz, nämlich The local church is the hope of the world. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und mit einer Frage. Bist du am Wachsen? Bist du ein Christ, der geistlich wächst? Also ich hoffe ja, dass du am Wachsen bist, weil wenn du als Christ nicht geistlich am Wachsen bist, das heißt, wenn du in deinem Glauben nicht vorwärts kommst, nicht vorwärts gehst, dann ist das schlecht, ja, weil Stillstand ist Rückschritt. Und ich weiß, ich fange heute mal so ein bisschen radikal an, aber das ist auch gut so, ja, weil das Leben als Christ, das besteht eigentlich darin, dass man beständig geistlich wächst. Man entwickelt sich geistlich weiter. Und wenn wir als Christen geistlich wachsen wollen, dann müssen wir drei Dinge tun. Erstens, wir müssen Gottes Wort lesen. Und damit meine ich, dass wir es lieben lernen sollen, dass wir es wertschätzen sollen und auch darin forschen sollen. Im Alten Testament zum Beispiel lesen wir in Josua 1, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Genau, warum Gemeinde ist das Thema heute? Unser Merkvers. Ihr merkt, ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig mit diesem Teil und Mikrofon und Tablet. Aber werde ich heute schon irgendwie hinbekommen. Mein zweiter Punkt ist, wir sollen ein aktives Gebetsleben haben. 1. Thessaloniker 5, 17 bis 18 heißt es, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und drittens, wir sollen uns aktiv in unsere Gemeinde einbringen. Ich weiß nicht, ob du es schon gewusst hast, aber du brauchst eine Gemeinde, und zwar eine Ortsgemeinde. Und der erste Satz meiner Predigt war, the local church is the hope of the world. Und die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und das habe jetzt nicht ich erfunden, sondern ein schlauer Pastor namens Bill Hybels, der ist recht bekannt. Also wenn du dich für so Themen wie Führung und Leiterschaft interessierst, wirst du sicher mal ein Buch von ihm gelesen haben. Ja, der hat das im Prinzip aber auch nicht erfunden, sondern es ist ein biblisches Prinzip. Habt ihr schon mal Leute kennengelernt, die sagen, dass sie keine Gemeinde brauchen? Ganz ehrlich, ich muss da immer so ein klein wenig schmunzeln, wenn ich sowas höre, weil das häufig gar nicht von irgendwelchen Menschen kommt, die Jesus eben erst kennengelernt haben, also die es eigentlich besser wissen müssten, sondern es kommt häufig von Menschen, überraschenderweise, die sind schon jahrelang Christ. Die sind schon jahrelang als Christen unterwegs und die sagen sowas. Und dann frage ich mich schon, haben die letzten Jahre nichts gelernt, nicht aufgepasst, was haben die gemacht? Trinken die, geistlich gesehen jetzt mal, immer noch Muttermilch? Und ich glaube, so eine Aussage, ich brauche keine Gemeinde, kommt häufig gar nicht aus Hochmut oder aus einer Arroganz heraus, überhaupt gar nicht, sondern es kommt häufig aus Enttäuschung heraus. Und sind wir mal ehrlich, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt's doch, oder? Sowas wie, ich sag mal, so sehr man ja seine Gemeinde liebt und ich liebe Gemeinde und ich liebe auch die Gemeinde hier und die Menschen, so sehr man ja Gemeinde liebt, seine Ortsgemeinde, so sehr gibt es aber leider auch immer wieder Menschen, die man, ich sag mal, dem Anspruch Gottes nach zwar lieben soll, die einen aber scheinbar überhaupt gar nicht selbst zurücklieben. Oder ist euch sowas schon mal passiert? Also mir ist sowas schon passiert. Und es kann einen echt enttäuschen. Ich habe das selbst erlebt. Ich würde heute sagen, dass es auch im Gemeindekontext, im Kirchenkontext gar nicht so selten Menschen gibt, die es gar nicht gut mit einem meinen, sage ich jetzt mal. Und die einen vielleicht sogar, ich sag mal, hassen. Und ich war mal in der Gemeinde gewesen, ja, da hat ein Freund von mir gesagt, dass Leute hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet haben. Vielleicht ist euch das mal passiert. Und dann hat er mir gesagt, dass es da echt Leute gibt, die haben gesagt, dass sie mich hassen. Und ich fand das echt ziemlich, ziemlich heftig, muss ich sagen, weil das tut mal ziemlich weh, ja, weil Gemeinde soll ein sicherer Ort sein für mich. Zweitens ist man ja auch enttäuscht, weil man so ein Assi-Verhalten in der Gemeinde gar nicht erwartet, ja. Damit rechnet man gar nicht in der Gemeinde. Ich meine, hassen, das kommt kurz vor Töten, hat mal ein Freund von mir gesagt. Und weil wenn ich hasse in meinem Herzen, da bin ich schon eigentlich recht nah dran am Töten. Und ich finde, recht hat er, mein Kumpel, weil so Sachen, die können dir tatsächlich auch in Gemeinde begegnen. Sogar in der Ortsgemeinde. Und da muss dann der Pastor unter Umständen eingreifen, ja, muss ein Machtwort sprechen, muss dafür sorgen, dass das aufhört, weil sowas geht überhaupt gar nicht. Und der Hirte trägt natürlich dafür die Verantwortung, dass Menschen, wenn sie die Gemeinde besuchen, dass es für sie ein sicherer Rahmen ist, wo sie sicher sind vor Angriffen und man schafft da auch ein sicheres Umfeld als Pastor. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass trotz der Herausforderungen, die eine Ortsgemeinde so mit sich bringt, sollen wir trotzdem eine Kirche, eine Gemeinde besuchen. Unsere Ortsgemeinde besuchen. Ich sage das ausdrücklich. Mit Kirche meine ich kein Gebäude, sondern da meine ich einen Ort, wo sich Gottes Kinder treffen. Ja, Kirche kann auch unsere Rangerwiese sein, zum Beispiel. Das ist ein Ort, Kirche, wo Menschen zusammenkommen, um Gott anzubeten, um über ihn zu lernen und wo sie auch ermutigt werden. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der schreibt Folgendes über die Gemeinde. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wow, wow, wow. Ja, wie schaut denn heutzutage die Realität aus? Also für nicht weniger ist ja die Ortsgemeinde, sowas wie wir hier sind, so etwas wie, ich sag mal, ein Spielfilm im Fernsehen. Am Anfang vom Gottesdienst, da kommt irgendwie die Vorschau, da ist es ja nicht so schlimm, wenn man zu spät kommt. Und am Ende vom Gottesdienst, da geht man wieder so schnell wie möglich. Aber okay, gerade bei Corona ist klar, da ist es ein klein wenig anders. Da ist gut, wenn ihr so schnell wie möglich nach dem Gottesdienst hier rauskommt, hier vors Gebäude. Das ist natürlich da okay. Ich rede jetzt von normalen Zeiten und nicht von Corona-Zeiten. Aber die Mentalität ist doch häufig so, am Anfang ist ja eh nur Lobpreis und am Ende kann ich ja so ein bisschen früher gehen. Aber ich finde, das ist eine ganz schlechte Kultur. Das ist eine ganz schlechte Gemeindekultur, weil ganz ehrlich, 5 Minuten vor Gottesdienstbeginn zu kommen, ist zu spät. Und 10 Minuten vor Gottesdienst zu kommen, das ist, ja, es ist knapp, aber ist okay. Ja, das ist okay, weil da fängt ja gleich der Countdown an, wie wir heute gesehen haben. Und warum sage ich das? Weil 10 Minuten vor der Zeit ist die deutsche Pünktlichkeit, ne, überhaupt gar nicht. Das hat man bei uns bei der Bundeswehr gesagt. Das meine ich nicht, deswegen nicht. Aber warum ist das schlecht? Warum ist das schlecht? Warum soll ich recht pünktlich kommen in die Gemeinde? Weil ganz ehrlich, mein Anspruch kann es doch nicht sein als Christ, dass ich kurz vor Beginn in den Gottesdienst komme oder sogar zu spät komme. Davon will ich jetzt mal gar nicht anfangen, weil mein Anspruch als Christ ist es, eine lebendige Gemeindekultur zu prägen. Und es ist nicht nur meine Aufgabe jetzt irgendwie, sondern es ist allen ihre Aufgabe hier, eine lebendige Gemeindekultur zu prägen, eine Kultur der Wertschätzung. Und das heißt für mich, dass man aufeinander Rücksicht nimmt und eine Minimalanforderung ist es dazu, dass man mindestens pünktlich zum Gottesdienst kommt. Und ausdrücklich auch, ja, das habe ich mir extra notiert, ausdrücklich auch, wenn ich keinen Dienst habe. Die Ortsgemeinde ist kein Kleintierzuchtverein. Kirche ist Familie. Und das heißt, wir stehen füreinander ein, wir übernehmen Verantwortung und gehen auch wertschätzend miteinander um. Und es kann passieren, wie ich jetzt gerade in der Einleitung gesagt habe, ja, es kann passieren, dass auch mal jemand doof in der Gemeinde zu mir ist, dass jemand sich richtig assi mir gegenüber verhält. Kann passieren, aber surprise, wir sind alle Menschen Und wo Menschen sind, da menschelt's auch mal. Und es ist kein Grund, die Gemeinde zu verlassen, ja, überhaupt gar nicht. Man spricht normal miteinander und als Geschwister am Herrn vergibt man einander und dann ist die Sache auch gut, hoffentlich. Die Ortsgemeinde ist der Ort, an dem Gottes Volk zusammenkommt. Wenn ihr jetzt schon vielleicht so ein bisschen sauer seid auf mich, weil ich ein paar provozierende Sachen gesagt habe, hey, dann kommt jetzt richtig der Hammer, ja, aufgepasst, jetzt kommt richtig der Hammer. In der Gemeinde geht es in allererster Linie nicht um dich. In der Gemeinde geht es in allererster Linie gar nicht um dich. Es ist wichtig, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt. Es geht nicht um mich. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht wichtig bist, überhaupt gar nicht, ja, also du bist absolut wichtig, das sage ich nicht. Aber es geht nicht um dich. Es ist nicht zentral. Und das sage ich, was meine ich damit? Ja, was meine ich damit? Das muss ich ein bisschen präzisieren. Mir und auch vielen, ich sag mal, vielen Leitern in den Gemeinden fällt seit Jahren ein sehr, sehr negativer Trend auf. Um ehrlich zu sein, gab es diesen Trend eigentlich schon immer. Aber in den letzten Jahren mit den kulturellen Veränderungen in unserer Gesellschaft, mit den Werteverschiebungen, die wir ja haben in unserer Gesellschaft, da wird das noch deutlich extremer. Menschen kommen häufig mit der Einstellung in den Gottesdienst, die kommen in die Gemeinde, was habt ihr für mich? Was könnt ihr für mich tun? Ja, sieht der Prediger irgendwie gut aus oder sowas? Ja, nicht so wie ich, sondern sieht er gut aus, ja, oder streichelt die Predigt meine Seele, ohne mich zu provozieren und ohne mich herauszufordern. Ganz ehrlich, wenn wir so in die Kirchengeschichte schauen, ja, und ich mag Kirchengeschichte total, das ist richtig spannend, ja, das ermutigt mich immer total, was da so ging in der Kirchengeschichte. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen und sehen, was da für heftige Predigten gehalten wurden, die teilweise da gepredigt wurden. Wow, 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 ich sag's euch, das war damals kein Kindergeburtstag gewesen. Und noch vor einigen Jahren, wenn ich daran denke, was für Predigten da wo ich herkomme, mein Gemeindekontext, ja, wo ich mich bekehrt habe, so Ekklesia-Bewegung, so ein Hermann Zeiss, ja, das war der Begründer der Bewegung, was der rausgehauen hat, ja, der hat Leuten gesagt, wenn sie zu spät in den Gottesdienst kamen, okay, ich sag's jetzt nicht, ja, aber der ist richtig eskaliert. Ja, da war richtig Eskalation. Heute wird das wäre in der Bildzeitung wahrscheinlich, ja, der wird richtig Stress kriegen mit dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz und was es da alles gibt, ja, oder so ein Luther damals. Was denkt ihr, wie der gepredigt hat teilweise? Ja, es ist kein Kindergeburtstag gewesen, die Predigten früher. Aber eine Predigt, darauf will ich hinaus, die ist deshalb nicht gut, wenn ich mich danach gut fühle. Ich meine, es ist cool, wenn man sich nach einer Predigt gut fühlt, ja, sondern eine Predigt ist dann gut, wenn sie Leben verändert. Am allerbesten, wenn sie mein Leben verändert, ja. Und es kann mit guten Gefühlen einhergehen, muss es aber überhaupt gar nicht, muss nicht. Die Hauptsache ist, dass du verändert wirst, dass dein Herz verändert wirst. Und zwar nicht irgendwohin verändert, sondern zum Bild Christus hin verändert, wenn wir zum Bild Christus hin verändert werden. Weil Jesus Christus hat sich nicht bedienen lassen, um den Sack jetzt mal zuzumachen. Jesus Christus hat sich nicht bedienen lassen. Da gibt es einen interessanten Vers, den habe ich uns mitgebracht, und da steht, denn auch der Menschensohn, das ist in Markus 10, 45, wenn ihr mitlesen möchtet, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Also auf Jesus, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzuzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Ich möchte jetzt nicht auf die soteriologische Dimension eingehen, also auf dieses Lösegeld, das ist die Dimension des Heils, sondern auf die Dimension des Dienens in diesem Vers. Wisst ihr, woran ich erkenne, ob jemand ein reifer Christ ist? Ob jemand geistlich reif ist oder im Prinzip noch ein geistlich Neubekehrter? Das kann man auch nach 20 Jahren noch sein, übrigens ein geistlich Neubekehrter. Ihr erinnert euch an meinen Muttermilchvergleich. Ich merke das an drei Dingen. Und zwar erstens besucht derjenige regelmäßig seine Ortsgemeinde oder eine Ortsgemeinde. Und ich präzisiere das, tanzt der Kerl oder die Tochter, tanzt man da auf 10 Hochzeiten oder ist man voll bei der Sache dabei in seiner Ortsgemeinde? Wisst ihr, als ich Christ wurde, ich muss da ein Beispiel erzählen, als ich Christ wurde und mich bekehrt habe, ich war in meiner Ortsgemeinde gewesen, aber ich bin auch überall unterwegs gewesen. Oh Mann, ich war bei Campus für Christus, SMD, ich bin überall unterwegs gewesen. Andere Gemeinden, ja, da war ich noch Single gewesen, da gab es auch hübsche Christinnen, ja, das ist ja auch okay. Und da war man, ja, ich war überall unterwegs gewesen. Das ist auch gut, ja, worauf ich hinaus will, das ist gut, wenn du geistlich dich da noch am Orientieren bist, wenn du dich frisch bekehrt hast, ja, das ist gar kein Problem, wenn du die erste Zeit als Christ unterwegs bist und deine ersten Schritte machst. Hey, aber wenn man dann reifer wird mit der Zeit, dann ist es wichtig, dass man sich eine Ortsgemeinde sucht, in der man volle Kanne ranklotzt, in der man volle Kanne am Start ist, weil ganz ehrlich, tanz nicht auf 1000 Hochzeiten, ja. Du gehst noch in die Gemeinde in Hinterdupfingen, da gehe ich noch in die Gemeinde hin und mach da noch irgendwas. Nö, engagier dich in deiner Ortsgemeinde. Ganz ehrlich. Da, wo wirklich dein Herz ist, da, wo du deine Nahrung herbekommst, deine geistliche. Und das sage ich jetzt nicht, weil andere Gemeinden doof wären oder weil ich will, dass du hierher kommst. Überhaupt gar nicht, ja. Aber such dir eine Ortsgemeinde, weil du kannst nur eine geistliche Heimat haben, in der du tiefe Wurzeln schlagen kannst, ja, und das ist in der Ortsgemeinde. Die Frage ist doch, wo lebst du wirklich deine Beziehungen? Ja, wo lebst du Beziehungen? Wo wirst du ermutigt? Ja, wo wirst du ermahnt? Wo wird dir auch mal die Wahrheit gesagt? Dort ist deine Ortsgemeinde. Und ich weiß ja selber, gell, ich guck mir ja auch so Online-Predigten an zum Beispiel und da gibt es ja echt abgefahrene Prediger, oder? Die haben 100.000 Follower, teilweise gibt es ja Predigten auf YouTube, die haben über 1 Million oder noch mehr Klicks. Aber ganz ehrlich, das ist halt kein Christsein. Das ist okay, wenn man sich das mal anhört bei einer Autofahrt oder mal zu Hause irgendwie anhört, wenn man sein Bad putzt oder sowas, ja, mache ich auch so. Aber das ist halt nichts, was gelebtes Christsein bedeutet, wisst ihr, weil da wird man nicht wirklich konfrontiert. Da sagt einem nicht unbedingt jemand die Wahrheit. Ja, also nicht, dass die Predigt falsch wäre, aber ihr wisst, was ich meine, ja, diese Zwischenmenschliche. Also erstens, ja, ein reifer Christ besucht regelmäßig seine Ortsgemeinde. Ah, seht ihr, habe ich ja sogar. Reifer Christ besucht regelmäßig seine Ortsgemeinde. Ganz wichtig. Zweitens, ein reifer Christ ist ein dienender Christ. Das heißt, ein reifer Christ ist ein treuer Mitarbeiter. Er dient in seiner Ortsgemeinde und lebt auch eine Kultur des Dienens. Und was meine ich jetzt damit? Viele Besucher in der Gemeinde gelangen jahrelang, manche sogar ihr Leben lang, gar nicht zu der Reife, dass sie mal in ihrer Gemeinde dienen. Die bleiben ihr Leben lang irgendwie Zuschauer. Wie bei so einem Fußballspiel, ja? Gutes Spiel, Pastor. Hast du richtig gut gemacht. Coole Predigt, ja? Hat mich total berührt. Ach, da hättest du pfeifen müssen, Pastor, bei dem Streit, ja? Zum Beispiel jetzt, ja? Aber hey, wenn man immer nur die Gemeinde besucht, dann wird man auch immer nur Besucher bleiben. Ganz ehrlich, bist du ein Besucher oder bist du ein Nachfolger Christi? Ich meine, wenn man sich in der Gemeinde umschaut, dann findet man immer irgendwo irgendwas, wo man mit anpacken kann. Im optimalen Fall gibt es einen Dienst in der Gemeinde, wo du voll drin aufgehst, sage ich jetzt mal, wo deine Persönlichkeit, deine Stärken, wo die voll zum Tragen kommen, wo das, was dir Gott aufs Herz gelegt hat, wo du das wirklich voll mit einbringen kannst und darin auch dienen kannst. Aber als reifer Christ, da packt man auch dort an, wo, ich sag mal, wo einfach Not am Mann ist in der Gemeinde. Und da springt man auch mal in die Bresche. Das ist nicht nur Aufgabe vom Pastor oder so oder von irgendwelchen Leitern, überhaupt gar nicht. Wenn man zum Beispiel früher zum Gottesdienst kommt, haben wir ja jetzt gehört, ja, das ist ja so irgendwie wichtig, dass man früher zum Gottesdienst kommt, immer ein bisschen. So wie es normal, es sollte so normal sein. Dann schaut man, kann man auch mal schauen, wo man mit anpacken kann, zum Beispiel. Und wenn du jetzt denkst, okay, in der Gemeinde, für mich, da gibt's gar keinen Bereich, ich habe da noch nie irgendwas gefunden, weil ich fahre total gerne Motorrad oder irgendwie sowas und das ist absolut mein Hobby zum Beispiel. Ja, dann gründe halt einen Motorradfahrhauskreis zum Beispiel, ja, so einen Interessenhauskreis. Oder frag, ob du mithelfen kannst, noch die Stühle zu tragen zum Beispiel, ja. Es gibt immer irgendwas zu tun. Ich glaube, ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ich will nicht, dass ihr irgendwas in der Gemeinde irgendwie tut, sondern dass ihr einfach anfangt, eine Kultur des Dienens zu kultivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ich sehe halt, die Gemeinden, die das so praktizieren, die, die wachsen auch und dort ist auch irgendwann eine ziemlich coole, gute Gemeindekultur, eine Kultur der Wertschätzung, die daraus kommt, weil man gemeinsam einfach an einem Ziel arbeitet. Drittens, ein reifer Christ gibt seinen Zehnten. Wow, 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 jetzt wird's echt heiß, hey, seinen Zehnten geben. Darauf möchte ich aber heute gar nicht so tief eingehen, weil man darüber eigentlich eine eigene Predigt oder eine Predigtserie machen könnte. Aber so viel zum Zehnten geben, wenn du von dir sagen kannst, zum Beispiel irgendwo, wo du bist, es muss nicht hier sein, gell? Wenn du von dir sagst, das hier ist meine Ortsgemeinde, zum Beispiel, hier findet mein geistliches Leben statt. Hier lebe ich meine Beziehung zu anderen Christen. Hier diene ich auch. Dann solltest du auch einen Teil deiner Einkünfte dort in diese Ortsgemeinde geben. Und nicht einmal unbedingt, weil wir uns irgendwie aus Spenden finanzieren. Ja, ihr wisst das. Wir finanzieren uns aus Spenden. Wir gehören nicht zur Landeskirche, sondern wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden. Deswegen soll ich nicht geben, sondern weil es ein geistliches Prinzip ist, einen gewissen Teil seines Einkommens in die Gemeinde zu geben. Nach 4. Mose 18, 21 gibt man in die Gemeinde, die einen geistlich versorgt. Also nochmal in Kürze, der Zehnte gehört in die Ortsgemeinde, die einen geistlich versorgt. Also nicht den größten Teil in die Mission geben und einen kleineren Teil irgendwie in die Gemeinde, sondern der Zehnte gehört in die Gemeinde und alles, was darüber kommt, was ich darüber hinaus geben möchte, das kann ich gerne einem Missionar geben, ist ja klar, gell? Das kann ich gerne einem Missionar geben oder an Open Doors spenden, ja, das ist egal, das ist einem selbst überlassen. Aber der Zehnte, das ist echt wichtig, weil ich erlebe das immer wieder, dass es nicht so gemacht wird, der Zehnte gehört wirklich in die Ortsgemeinde, wo ich geistlich versorgt werde. Das wollte ich noch sagen, wenn man jetzt natürlich Schulden hat, ja, oder das Auto ist kaputt gegangen, kann ja sein, oder man hat gar kein Geld, ist in einer schwierigen Lebenssituation, hey, dann ist ja klar, dass man erstmal nicht seinen Zehnten irgendwie so locker geben kann, ja. Wenn man natürlich einen festen Job irgendwo hat, ja, mit einem unbefristeten Vertrag oder sowas, ja, oder verbeamtet ist, ist was anderes, ja. Wichtig ist aber, dass, wenn man ins Haus Gottes gibt, auch gerne gibt und das einen nicht irgendwo finanziell, ich sag mal, richtig unter Druck setzt. Das ist ganz wichtig, weil das Wort Gottes ist auch gegeben für die Menschen und nicht, dass wir uns einfach nur an das tote Wort irgendwie halten. Hauptsache, man macht es ja jetzt so. Ja, ist niemand geholfen, wenn du irgendwie, ich weiß jetzt nicht, deine 1000 Euro im Monat hast und du gibst davon richtig viel in die Gemeinde über den Zehnten und du hast nichts mehr zu essen am Ende vom Monat. Ja, das, oder ich muss nur noch Nudeln mit Tomatensauce essen oder so. Damit ist keinem geholfen. Mach das bitte nicht. Ja, genau, wollte ich noch sagen. Bist du ein Besucher, der dem Team Gottes beim Arbeiten zusieht oder bist du Teil des Teams? Willst du Konsument bleiben oder als Diener Christi richtig ranglotzen und sagen, hey, jawohl, ich diene, ich bin so ein Diener Christi. Das hier ist meine Ortsgemeinde, das hier ist die Hoffnung der Welt, hier investiere ich mich. Zumindest mal die Hoffnung für Babenhausen und die Menschen. Bist du bedürfnisorientiert oder bist du sendungsorientiert? Bist du bedürfnisorientiert oder bist du sendungsorientiert? Die Gemeinde existiert aus einem ganz bestimmten Zweck. Warum Gemeinde? Ja, so der erste Satz heute eigentlich. Warum Gemeinde? Was ist denn der Daseinszweck von Gemeinde? Die Gemeinde ist zwar dafür da, das Bedürfnis nach geistlicher Nahrung und Gemeinschaft zu erfüllen, absolut. Sie ist aber nicht dafür da, dass sich Gemeinde um einzelne Menschen dreht, die ganze Zeit. Überhaupt gar nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber du bist dazu berufen, zu den Menschen zu gehen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist eigentlich der Sinn von Gemeinde. Der Sinn von Gemeinde ist nicht immer die gleichen Leute zu treffen und mit denen schönen Kaffee zu trinken. Das ist zwar cool, ja, das ist auch okay, aber Gemeinde hat einen Auftrag, weil wir sind kein Kleintierzuchtverein. Also bist du bedürfnisorientiert und die Welt dreht sich nur um dich oder bist du sendungsorientiert? Der Zweck der Ortsgemeinde besteht aus drei Dingen. Nämlich erstens, die Gemeinde soll Gott ehren. Das ist ganz wichtig. Die Gemeinde soll die Heiligen, also alle hier, wenn du Christ bist, dann bist du ein Heiliger. Die Heiligen sollen erbaut werden in der Gemeinde und zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das ist übrigens die Aufgabe der Leitung in der Gemeinde, die Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Ja, ein Pastor zum Beispiel ist jetzt nicht dafür da, um alles zu machen, worauf die Leute keinen Bock haben in der Gemeinde. Das denken ja manche, so ein bisschen Serviceangestellter, der macht alles, worauf, was ich irgendwie nicht kann oder keinen Bock drauf habe. Das ist gar nicht so, sondern der ist dafür da, um die Heiligen zuzurüsten, so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen anzuschucken, ja, dass da was läuft, ja. Dafür sind eigentlich die Leiter da in der Gemeinde. Das ist ganz wichtig, vergessen viele gerne. Und drittens, die Gemeinde soll das Evangelium in die Welt tragen. In der Apostelgeschichte, da wird uns gezeigt, wie eine Gemeinde sein soll. Das ist so ein bisschen der, ich sag mal, der Benchmark für Gemeinde, die Apostelgeschichte. Und diese Gemeinde in der Apostelgeschichte, die wird auch Urgemeinde genannt. Also wenn du schon mal von der Urgemeinde gehört hast, die Gemeinde in der Apostelgeschichte, im Buch der Apostelgeschichte ist gemeint. Und lesen wir doch mal als Ausblick zum nächsten Samstag hin, wie die das so gemacht haben. Das ist nämlich Teil 1 von der Predigt. Nächsten Samstag gibt es Teil 2. Da wird es richtig cool, kann ich euch versprechen. Lesen wir mal als Ausblick noch. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Das ist übrigens Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, wenn ihr mitlesen möchtet. Auch ihr zu Hause, wenn ihr mitlesen möchtet. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl, come on, haben wir letzte Woche gemacht, und beteten miteinander, haben wir auch schon gemacht. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Wow, 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 krass, was für ein Anspruch. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Schon wieder Abendmahl, das scheint wichtig zu sein. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Mann, richtig, richtig, richtig cool. Was für ein starker Bericht. Also ich hätte Bock, so eine Gemeinde zu sein, ganz ehrlich. Richtig stark. Ich muss sagen, ich freue mich schon auf nächsten Samstag, wenn wir dann im zweiten Teil der Predigt erstmal so richtig einsteigen und uns den Zweck von Gemeinde genauer ansehen. Nämlich, es wird dann darum gehen, ich mache nochmal zurück. Erstens, die Gemeinde soll Gott ehren. Zweitens, die Gemeinde soll die Heiligen erbauen und zurüsten zum Werk des Dienstes. Und drittens, die Gemeinde soll das Evangelium in die Welt tragen. Amen.